Wenn man auf verschiedene Sportarten guckt und wie die Repräsentation von Flinter darin ist, fällt häufig auf, dass es einen starken Männerüberhang gibt. Dieses kann verschiedene Gründe haben, von den gesellschaftlichen Anforderungen für Flinter gewissen Körpernormen zu entsprechen, über eine ohnehin schon patriarchale Prägung der Räume, in denen Sport stattfindet. Ich selbst bin als Teenager viel Skateboard gefahren und habe da in den frühen Nullerjahren keine Flinter auf Skateboards angetroffen. Das ist etwas, was sich heutzutage zum Glück verändert hat. Auch in anderen Sportarten, die ich ausgeübt habe, waren Frauen weniger wahrnehmbar. Diese Schieflage ist auch ein Problem im sogenannten Trendsport. In Halle hat sich ein Trendsportzirkel gegründet. Dieser umfasst in Halle 20 Sportarten wie zum Beispiel Parkour, Skateboarding, Slacklining, Kendama, Tischfußball, BMX und auch Klettern. Es kam im November 2023 zu einer durch den Trendsportring ausgerichteten Veranstaltung zu Flinter im Trendsport. Im Rahmen einer Abschlussdiskussion sprach Nora, eine Routenbauerin in Boulderhallen, Zelda, trainingsgebende Person im Bereich Muay Thai, Luna, eine Person, die spezialisiert ist auf Genderfragen und die Partei die Grünen dazu berät und selber Parteipolitik macht, sowie Dasha. Dasha fährt BMX. Moderiert wurde die Veranstaltung von Sarah Miriam Lutzemann. Sie ist Gründerin und Inhaberin der Cosi-Buchhandlung für Diversity und wird auch hin und wieder mal zu hören sein in dem Beitrag. Zum Anfang der Veranstaltung haben sich die vier über ihre persönlichen Zugänge zu den Sportarten unterhalten.
So, BMX Freestyle ist eigentlich so auch männerdominierter Sport. Zu 90% Zeiten bin ich im Skatepark eigentlich als einzige Frau. Es gibt schon Mädels, aber es ist trotzdem viel, viel zu wenig. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich fand es immer toll, Mountainbiking, BMX, habe ich aber mir nicht wirklich nie getraut, selber das auszuprobieren. Habe ich auch mit Skateboarding angefangen, das war ein bisschen einfacher. Und angefangen habe ich tatsächlich nur durch meinen ehemaligen Freund da, der ist Mountainbike gefahren und der hat mir diese Welt gezeigt. Das ist so eine bisschen negative Sache, das finde ich immer schade, dass der Zugang für Frauen so schwer ist, aber auch gleich was Positives. Durch ihn habe ich viele Frauen gesehen auf Social Media. Und ich sage ihm eigentlich, die sind diejenigen, die mich dazu gebracht haben, das anzufangen, weil ich gesehen habe, okay, die Frauen machen das auch und die machen das echt cool, ich will das auch. Und später, als ich das angefangen habe, auch professionell zu machen, habe ich das zu diesen Frauen auch persönlich gesagt, dass die wirklich mich motiviert haben, das anzufangen. Und es freut mich auch, selber, wenn jetzt kleine Mädels auf mich zu kommen und auch sagen, hey, ich habe dich da und da gesehen, so cool. Und die fragen mich immer nach den Tipps. Also ja, BMX ist für mich ein sehr großer Teil meines Lebens.
Klettern und Bouldern ist für mich eine Sportart, die unglaublich einnehmend ist, weil ich sowohl meinen kompletten Körper als auch meinen Geist brauche, um sie auszuführen. Also da spielt es eine total große Rolle, wo man gerade emotional steht. Entweder muss man es beiseite schieben oder es funktioniert nicht. Ich gehe auch joggen, beim Joggen habe ich irgendwie einfach viel zu viel Zeit, über alles Mögliche nachzudenken. Und Klettern ist wirklich was, da muss ich einfach da sein. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Und ich habe schon sehr früh damit angefangen und es hat auf jeden Fall mein Leben, meine Jugend total verändert. Also gerade was irgendwie Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz auch angeht, das ist eine sehr, sehr bereichernde Sportart.
Für mich ist Kampfsport, hat nochmal so voll stark verändert, wie ich in meinem Körper, glaube ich, bin, wie ich irgendwie mich bewege, was meinen Alltag prägt und habe das als enorme Bereicherung empfunden, gerade tatsächlich als Frau in meinem Fall oder als weiblich sozialisierte Person, mir diesen Sport anzueignen, der ganz stereotypen halt ein Männersport ist, wo es ganz viel um irgendwie Kraft und Konkurrenz und Dominanz geht, vermeintlich oder sozusagen so vordergründig und darin so Sachen zu entdecken, die für mich total, ich finde, das ist ein total komplexer Sport, das ist ein sehr herausfordernder Sport, wo man ganz viel persönliche Themen aushandeln kann, von Grenzen und Emotionen und damit zu arbeiten, damit umzugehen, Frustration, Freude, Spaß auch und darüber aber so ein anderes Körpergefühl tatsächlich zu entwickeln.
Was hierbei sichtbar wird, ist, dass Körperlichkeit und geschlechtliche Zuschreibungen eine enorme Rolle dabei spielt, wie sich Flinter Räume, in denen Sport getrieben wird, erschließen können. Und darüber haben die Podiumsteilnehmerinnen auch weiter gesprochen. Der Zugang zu gewissen Sportarten kann nämlich durch manche Körperlichkeiten erleichtert oder erschwert werden.
Bei BMX unterscheiden sie Fahrräder sich so beim Rahmen, meistens beim Rahmenlänge, Rahmengeometrie. Und ich muss sagen, tatsächlich viele Männer, die so 1,60 Meter sind, sind sehr erfolgreich im BMX, weil je kleiner du bist, desto besser kannst du so ein kleines Fahrrad fahren. Also es gibt tatsächlich einen der besten BMX-Fahrer, der ist, ich weiß nicht, ich glaube 1,50 Meter und der fährt wahnsinnig gute BMX.
Also im Kletter- und Bouldersport sind tatsächlich Essstörungen ein sehr, sehr großes Problem, gerade bei weiblich sozialisierten Personen, weil das Schönheitsideal trotzdem noch ist, sehr, sehr schlank zu sein. Es ist natürlich eine Sportart, die mit dem eigenen Körpergewicht, also das Gewicht spielt einfach eine Rolle, weil je weniger Körpergewicht man hat, desto weniger muss man hochtragen. Aber es gibt natürlich Personen, die, wenn sie Sport machen, nicht dazu tendieren, einfach rein genetisch schlank zu werden, sondern Muskelmasse zuzulegen. Und diese Körper werden aber gerade bei weiblich gelesenen Personen nicht idealisiert, sondern dünn zu sein. Und es ist ein ganz, ganz großes Problem, auch auf nationaler und auf internationaler Wettkampfebene. Wenn man sich da gerade die Frauen, die stark klettern, anguckt, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Was auch von der Internationalen Föderation gekonnt ignoriert wird. Also da gab es schon offene Briefe. Es ist tatsächlich auch erst dieses Jahr der Hauptarzt der Föderation zurückgetreten, weil es nicht thematisiert wird. Und es wurde von Seiten der Föderation nicht kommentiert. Es gab kein Statement dazu. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und ich kenne tatsächlich aus privaten Erzählungen, selbst so im also wenn wir jetzt nicht über Wettkämpfe sprechen, einfach im persönlichen Raum, die Erzählung von Leuten, die den Sport nicht machen wollten, weil sie keine Muskeln zulegen wollten. Wow.
Auch eine Prägung der Räume durch männliche Körperlichkeit ist in vielen Sportarten ein Standard, der wenig hinterfragt wird und Flinter den Zugang zu Räumen erschweren kann. Das fängt zum Beispiel damit an, welchen Körpern Sportlichkeit aufgrund von oberflächlichen Eindrücken zugeschrieben wird.
Also ich finde das total interessant. Also ich glaube sozusagen auf einem Amateur-Level gibt es, glaube ich, viele Personen, die den Sport nicht machen, weil sie kein Interesse daran haben, bestimmten Körperbau zu entwickeln, obwohl das ja auch überhaupt nicht zwangsläufig gegeben ist. Ne? Also Körper sind total verschieden und Muskeln bilden sich total verschieden aus und Muskeln sehen auch sehr unterschiedlich aus und mein Oberarm kann irgendwie besonders dick aussehen, heißt aber jetzt nicht, dass ich besonders kräftig bin. Also das ist ja, die Korrelation stimmt halt eh nicht. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, es geht von einer falschen Grundprämisse meines Erachtens aus und da will ich eigentlich gerne auch noch eine zweite Grundprämisse eingehen, die meines Erachtens eine krasse Rolle spielt und zwar, bei wem wird welcher Körper als sportlich gelesen und wahrgenommen? Und ich finde, das ist schon extrem, also auch das, ne, also bemerke ich auch bei mir selber, bei wem hat man das Gefühl, das ist eine gute sportliche Performance und ich glaube, das ist total stark eingefärbt von einem gesellschaftlichen Ideal davon, wie Sport aussieht und wie auch ein Ideal davon, wie Kampfsport aussieht und wie ein Körper auszusehen hat und das finde ich total wirkmächtig und habe das Gefühl, dieses Parameter wird halt auch, also auch in der Bewertung, die dann eben oft stattfindet, wer ist eine gute Sportlerin, wer ist jetzt besonders irgendwie krass und macht irgendwelche besonders krassen Sachen, bei uns dann im Ring, aber vielleicht auch in der Halle oder so, wo ich das Gefühl habe, es ist total vorgeprägt davon, wen wir überhaupt als sportlich lesen. Und genau, da finde ich, kann man für sich selber so ein bisschen drauf gucken und auch so kritisch einfach drauf schauen von, okay, bei wem schreibe ich der Person dann zu, dass sie sportlich ist? Und beim Kampfsport ist das Schöne, dass man immer wieder am eigenen Körper erfahren darf, wie falsch man lag. wenn man sozusagen, ne, also einfach die Erfahrung macht, eine Person, man nimmt an, okay, die ist jetzt selbst sportlich oder so, und dann trainiert man mit der Person, stellt einfach fest, ah, okay, die ist Anfängerin zum Beispiel. Und der Körper hat sozusagen mich erstmal was anderes vermuten lassen. Und da so die eigenen Vorurteile auch zu bemerken, ist sehr hilfreich.
Wenn der Rutenbauer, wie er gerade dasteht, zu 90% weiß, cis-männlich, heterosexuell und 1,80 groß ist, dann schließt es natürlich einfach Menschen aus. Und ich sage nicht, dass nur, weil eine Person diese körperlichen Voraussetzungen hat, sie nicht in der Lage ist, auch für kleine oder anders geformte Körper zu bauen. Es gibt sehr viele Männer, die den Job unglaublich gut machen, aber es fällt natürlich viel, viel schwerer, sich in andere Körper hineinzuversetzen. Und ich habe sehr, sehr lange als Trainerin gearbeitet. Und gerade bei Einzelstunden oder so Schnupperklettern waren sehr viele Heteropärchen, die quasi als Pärchen diesen Sport ausprobieren wollten. Und das war immer ein total schönes Beispiel, weil man da gesehen hat, dass der Mann, obwohl er noch nie in seinem Leben klettern war, trotzdem einfach dadurch, dass die Routen für ihn gebaut wurden und weil er natürlich andere körperliche Voraussetzungen hat, einfach viel, viel mehr Erfolgserlebnisse hatte von Anfang an. Und die Frau, die durchschnittlich einfach weniger Oberkörpermuskulatur mitbringt und aber auch keine Boulder hat, die nur für sie geschraubt sind, hat dann ganz oft einfach den Sport nicht weitergeführt. Also habe ich ganz, ganz oft erlebt, dass sie zusammengekommen sind, hey, hier, wir als Pärchen. Und dann ihn habe ich dann in der Halle gesehen und sie leider nicht.
Körper werden auch in den Medien oft stereotypisch dargestellt. Das erhöht den Druck, bestimmten Anforderungen zu entsprechen und den Körper auf eine gewisse Weise zu präsentieren.
Wenn man auf so eine Profi-Ebene guckt, dann haben Körperbilder auch eine total starke Rolle oder spielen eine total starke Rolle, wenn man sich einfach anguckt, wie weibliche Boxerinnen, also egal welche, also ne, KampfsportlerInnen, dargestellt werden, dann sind die meistens, ist das ein leicht bekleidet, vorm Kampf und sexy Posen, aber im Ring. Und die Oberarme sind halt auch so, wie die halt von Profi-KampfsportlerInnen so aussehen. Also sind natürlich wahnsinnig muskulöse, durchtrainierte HochleistungssportlerInnen und die haben auch die entsprechenden Körper, aber es wird total weiblich versucht zu inszenieren, während man von männlichen KampfsportlerInnen dann in den Medien gerne auch die blutigen Shots von nach den Kämpfen sieht. Es gibt total viele so nach den Kämpfen irgendwie zugebeulte Gesichter und man hält stolz die Medaille hoch und es gibt auch total andere mediale Repräsentationen. Also da geht es, glaube ich, schon auch ganz viel um so weiblich, so geschlechtlich kodierte Bilder. Und wenn man dann aber mehr auf so eine Ebene guckt von jetzt irgendwie Amateursport und den selber praktizieren, weil ich bin ja auch keine Profisportlerin oder so, ich sage immer, ich betreibe mein Hobby so ein bisschen zu engagiert. In dem Bereich spielt es natürlich auch eine totale Rolle, weil ich glaube, die Frage von wer hat Zutritt zu solchen Räumen, wer traut sich das zu, da reinzugehen und wer hat auch ein Gefühl, da drin zu funktionieren, ist total geschlechtlich kodiert und halt sehr viel einfacher für Personen, die, also für Cis-Männer oder halt auch potenziell auch männlich sozialisierte Personen, aber nicht notgedrungen. Ne? Also das macht man auch so ein Feld auch von sehr vielen Komplexitäten.
Aber offensichtlich müssen wir uns auch 2023 noch darüber unterhalten, ob es jetzt okay ist, nicht irgendwie 60-90 zu haben. Ich habe das kalkuliert, aber ich keine Ahnung von Zahlen. Genau, und ich glaube, das zeigt nochmal sehr, sehr gut, dass so dieser normschöne Körper sich noch nicht so ganz ändert, dass es aber mittlerweile genug Leute gibt, auch durch diese ganze Body Positivity und vor allem Body Neutral Bewegung. Ne? Also wir müssen unseren Körper nicht lieben, aber es ist gut, dass wir ihn haben. reicht ja manchmal so, das zu akzeptieren.
Genau so.
Und durch diese Bewegungen, die leisten gerade sehr, sehr viel dafür auch zu sagen, so passt auf, das ist halt ein Körper. Und wenn er dir nicht gefällt, dann guck ihn bitte auch einfach nicht an. Vielleicht musst du ihn auch einfach gar nicht angucken.
Das Thema von Anforderungen an Körper, die sich an Geschlechterstereotypen orientieren, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und hier sind wir alle gefragt, uns zu reflektieren und unterstützend zu sein gegenüber dem Umgang mit den Körpern unserer Mitmenschen.
Ich glaube, das ist einfach ein Thema, was auch aus dem Sport erstmal rausgetragen werden muss, weil wenn man, also mir ging es also zumindest so, sobald ich in dieser Bubble drin war und mein Körper sich natürlich auch verändert hat durch den Sport, kriegt man dann aber aus seiner eigenen Bubble eine gewisse Resonanz, dass der Körper, der diese Funktion jetzt erfüllt, gut so ist, wie er ist. Aber außerhalb meiner Bubble wird mein Körper viel, viel mehr kommentiert als in der Bubble. Also klar, es ist in der Boulderhalle immer noch so, wenn eine weiblich gelesene Person Muskeln hat, dann heißt es immer, boah, da hat die ein Kreuz. Und das Kreuz von dem Cis-Mann, der daneben steht, ist halt da. Aber mir passiert es tatsächlich außerhalb von meiner Bubble sehr, sehr häufig. Gerade im Sommer, wenn ich dann irgendwie ein kurzes Oberteil oder so anhabe, dass dann mein Körper erwähnt wird. Deswegen ist es, glaube ich, gar kein Thema, kein Trendsportthema, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Was verlangen wir denn von einem weiblich gelesenen Körper? Oder nicht mal nur von dem Körper, sondern von einer weiblich gelesenen Person. Wieso darf die nicht stark sein? Und wieso darf die nicht auch einen starken Körper haben? Wieso darf sie nicht selber entscheiden, was sie mit ihrem Leben macht?
Eine Wettkampfebene kann den Anspruch daran, Körpernormen zu entsprechen, nochmal verstärkt einfordern. Es gibt Doppelstandards, die den Anspruch an weibliche Körper nochmal verschärfen.
Also es geht dann quasi weg von dem gesellschaftlichen Schönheitsideal eine Cis-Frau darf nicht muskulös sein, hinzu, du kannst halt bestehen als Flinter in diesem Raum, wenn du besonders muskulös bist. Und das ist aber auch wieder verquer. Also wenn ich jetzt besonders, wenn ich halt quasi technisch überlegen sein muss und die dickeren Oberarme haben muss, damit ich Berechtigung habe, in diesem Raum zu sein, dann läuft halt auch irgendwas schief. Also genau. Und deshalb verquert sich das, glaube ich, manchmal beim Kampfsport dann eher in so eine andere Richtung, dass es quasi eine sehr positive Bewertung hat, die aber auch total exkludierend ist. Also weil die auch fordert, dass man halt diesen Sport auf eine extreme Art macht oder dass der Körper sich auf eine bestimmte Art entwickelt und bestimmte Muskeln entwickelt. Und das ist total exklusiv. Und das sieht man dann halt bei Kampfsportveranstaltungen, wo die Gewichtsklasse mit den meisten Personen halt irgendwie 56 Kilo ist bei den Frauen. Muss man sagen, naja gut, das ist halt weit gefehlt von der Repräsentanz von den Gyms.
Doch es ist nicht nur ein einfaches binäres Spannungsfeld zwischen cisgeschlechtlicher Weiblichkeit und Männlichkeit. Vor allem auf Wettkampfebene zeigen sich mangelnde emanzipatorische Ansprüche im Hinblick auf Geschlecht im Sport.
Ja, gerade im Bereich Olympia beispielsweise und Transpersonen ist ein riesiges Thema, was krass kontrovers diskutiert wird. Ich habe meine 10. Klasse in Ungarn gemacht und in Ungarn ist so alles, was Wassersport ist, ein riesengroßes Ding, so Wasserball und Schwimmen und so. Und tatsächlich auch sehr gut paritätisch aufgeteilt. Und es gibt eine ungarische Schwimmerin, Reka György heißt die, und die hat einen offenen Brief geschrieben, ich glaube letztes oder vor 2 Jahren. Da gab es eine große Schwimmmeisterschaft. Und eine Trans-Schwimmerin aus den USA ist quasi angetreten und sie hat einen offenen Brief geschrieben, dass das nicht in Ordnung ist, dass jetzt auf einmal auch Transfrauen gegen, naja, also es scheint Female-at-Birth-Personen antreten. Das war eine riesengroße Debatte und diese Debatte ist auch immer noch nicht vorbei, weil man sich da politisch auch schwer positionieren kann, weil in solchen Themen man ja keine richtige Faktenlage an der, also es ist eine sehr emotionale Debatte so. Und du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, du kannst jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen kommen und mit irgendwelchen Fakten kommen, sondern jeder will halt irgendwie gehört werden.
Im Thai-Boxen gibt es zumindest Transpersonen, die auf Wettkampfebene antreten.
Thai-Boxen hat, glaube ich, nochmal so ein bisschen so eine eigene Stellung, weil es tatsächlich in Thailand selber schon relativ lange auch Transkämpferinnen gibt, also insbesondere Transfrauen, die kämpfen. Die sind aber teilweise auch in der Männerkategorie einfach angetreten. Also einfach sage ich, das war sicherlich gar nicht einfach. Es gibt da auch tatsächlich einen großartigen Film, Beautiful Boxer heißt der, und ist über die sozusagen erste offene Transfrau im Thai-Boxen, die auch selber auftaucht. Also die hat auch ein Gym in Thailand und so weiter. Und das ist hart umkämpft. Es gibt auf jeden Fall Transfrauen, etliche. Transmänner sind mir tatsächlich nicht bekannt oder nicht binäre Personen, die professionell kämpfen. Und es gibt auch zum Beispiel im Boxsport Patrick Manuel, einen Transmann, der im klassischen Boxen antritt, aber extrem transfeindlichen Anfeindungen ausgesetzt ist, auch auf Seiten der PromoterInnen, also der Menschen, die diese Events ausrichten, also in dem Sinne, als dass die Moderation halt transfeindliche Sachen sagt oder reproduziert, was im Publikum gesagt wird. Und das ist natürlich ein Umstand, der irgendwie total inakzeptabel ist, insbesondere wenn man darüber nachdenkt, dass die echt viel Geld damit verdienen, dass diese Person sich da in den Ring stellt.
Gerade im Trendsport sind Räume oft szenemäßiger und noch nicht so stark von den internationalen Wettkampfstrukturen geprägt. Hier gibt es noch Chancen zu intervenieren und auch All-Gender-Wettbewerbe zu ermöglichen.
Auf nationaler und auf internationaler Ebene ist es auf jeden Fall vorbei. Aber im Kleinen passiert da tatsächlich ein bisschen was. Und da bin ich auch super dankbar für, dass gerade Bouldern und Klettern eine Sportart ist, wo das Ganze möglich ist. Weil es nicht nur höher, schneller, weiter ist. Es wird tatsächlich auch so umgesetzt von vielen, aber es muss es nicht sein. Also die Sportart ist einfach so vielschichtig und da gehören so viele verschiedene Sachen dazu. Zum Beispiel erstmal die Route verstehen. Was wird da überhaupt von mir abverlangt? Wissensaspekt, dann Balance, Technik, Beweglichkeit. Also es ist einfach so vielschichtig, dass das tatsächlich eine Sportart ist, wo das Ganze möglich ist. Und es gibt auch schon Konzepte, die umgesetzt wurden, wirklich All-Gender-Kategorien zu machen. Es haben sich noch nicht viele getraut, da wirklich dann auch ein Finale zu machen. Also es gab in lokalen, kleineren Hallen irgendwie den Ansatz, das zu probieren. In Berlin gibt es eine Wettkampfreihe, die mindestens einen Boulder im Finale haben, der quasi von beiden Kategorien im binären System geklettert wird.
Auf einer Amateurebene gibt es auch Bestrebungen, beziehungsweise gibt es Formate, die sozusagen Flinter als Kategorie fahren. Das ist aber natürlich auch nicht undiskutiert, also genau auch sehr unterschiedlich, wie das umgesetzt wird und praktiziert wird. Es gibt aber so in so einem linken Kampfsportkontext etliche Events, die halt quasi, wo du einfach, wenn du dich anmeldest, auswählen kannst, gegen wen du kämpfen würdest. Also, dass du sagst, ich würde auch All-Gender kämpfen. Und dann werden auch so Matches gemacht. Und das ist inzwischen auch eine zunehmende Praxis, wo auch, glaube ich, sehr gute Erfahrungen gemacht werden. Und wir haben eben mit dem Event Teams and Talks, was wir dieses Jahr organisiert haben, versucht, dass Flinter nicht bedeutet, dass am Ende nur Cis-Frauen im Ring stehen, was halt auch sehr häufig passiert. Ich weiß nicht so genau, wie das sozusagen in Räumen ist, in denen ihr unterwegs seid, vielleicht auch im Sportkontext, dass es dann doch oft Flinter halt ein cis-weiblicher Raum ist. Und das ist sicherlich, hat das auch Berechtigung, dass es diesen Schutzraum dann trotzdem gibt. Ist aber nicht das, was ich erstrebenswert finde, wenn man sagt, man will einen Flinter-Fokus schaffen.
Im Rahmen der Veranstaltung Teams and Talks, die jüngst in Halle stattfand, wurden positive Erfahrungen mit der hohen Zahl an Anmeldungen durch Flinter-Personen gesammelt.
Wir haben auch die Feststellung gemacht, wenn man ein Kampfsport-Event anders aufzieht, hat man auf einmal auch eine Varianz im Gewicht und in der Körpergröße und im Expertise-Level, die total massiv ist. Weil wir halt gesagt haben, wir machen kein Einwiegen. Gebt halt euer Gewicht an in einer gewissen Range und sagt dann, gegen was für eine Range ihr kämpfen würdet und gebt uns ungefähr 700 andere Daten über eure Person und wir machen ein Matching daraus. Und tatsächlich hat das Früchte getragen. Wir hatten irgendwie 65 Flinter-Anmeldungen für ein erstes Event, was wahnsinnig viele sind. Wir haben 25 Matches zustande bekommen. Das sind 50 Personen, die da an diesem Tag Bock hatten, sich irgendwie miteinander zu messen. Das ist Wahnsinn. Wenn man andere Kampfsport-Events anguckt, sind da 20 Kämpfe und da sind drei Kämpfer sind Cis-Frauen. Und dann sagen die, ja, da haben sich nicht mehr angemeldet. Komisch, und die waren auch noch alle unter 60 Kilo.
Oder die Gewichtecke, die auch viele Hallen haben, da spaltet sich dann auch noch mal einiges auf. Da bin ich oft die einzige Frau, die einzige Flinter-Person. Zusammenschließen und gemeinsam hingehen. Und ich finde, das geht, also genau in solchen Räumen sind meiner Meinung nach Flinter-Only-Events oder Flinter-Only-Kurse, wenn sie aware sind. Und wenn sie eine gute Leitung haben, sehr, sehr sinnvoll. Weil sich alleine zwischen irgendwie 10 Dudes, die da trainieren, in den Kraftraum zu stellen, ohne Ahnung zu haben, ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, als es erstmal in einem Kurs mit 10 Flinter-Personen beigebracht zu bekommen, dann vielleicht eine Person kennenzulernen, die sagt, hey, ich habe auch Lust, ein bisschen mehr, dann lass mal zusammen hingehen. Und genau, und wenn es in der Halle noch nicht stattfindet, auch gerne einfach nachfragen, weil es ist eine kommerzielle Sportart, in der unglaublich viel Geld steckt. Also wenn man sich wirklich eine Bodehalle unter der Woche abends anguckt, dann weiß man, wer da dran verdient. Und das Angebot bestimmt die Nachfrage im Kapitalismus. So, geht hin, sagt, hey, hier, ich fühle mich unwohl, ich brauche das. Ich habe genau das gleiche Geld gezahlt wie diese Person und die hat viel mehr zu klettern, weil viel mehr Bruder auf diese Körpergröße geschraubt sind.
Doch auch an Flinter-Only-Räumen gibt es Kritik und nur solche Räume zu schaffen, kann nicht die Lösung sein.
Ich bin nicht ganz so Fan von so festen Flinter-Only-Sachen, weil ich der Meinung bin, auch Flinter können Arschlöcher sein. Und nur weil wir einen Flinter-Only-Raum oder einen Flinter-Only-Tag haben, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem gehate-crammed werden kann. Das heißt, ich gehe da schon sicherer rein, aber trotzdem nicht mit einer Sicherheit. Und ich glaube da, und das ist ja auch das, was ihr schon ganz viel angesprochen habt, dass da auch viel Awareness-Arbeit einfach stattfinden muss, Aufklärungsarbeit, feministisch, antirassistisch, etc. Das würde mir, glaube ich, eher helfen, als so einen Flinter-Only-Tag zu haben. Ich glaube aber auch, also ich habe mittlerweile eine gute Resilienz. So, also ich glaube, ich bin, das klingt jetzt härter, als es sein soll, so, aber ich bin genug gehatecrampt worden, damit es mich im Gym jetzt nicht mehr stört. Und ich mir denke, ich habe mich jetzt ja einmal hingerafft und dann, ne, mache ich ja auch mein Training. Genau, aber ich glaube, für viele Leute kann es schon auch nochmal sehr, sehr gut sein, diese Flinter-Only-Angebote zu haben. Aber die müssen dann eben auch wirklich gut solidarisch sein und das sind sie oft leider nicht.
Es gibt noch immer eine mangelnde Sichtbarkeit und Awareness für eine Ausdifferenzierung der Geschlechteridentitäten von Flinter-Personen.
Also ich glaube, so in der öffentlichen Wahrnehmung geht es viel um Transfrauen und Transmänner und ich glaube, in so internen und auch politischen Debatten geht es viel um den erweiterten Transbegriff. Also auch nicht-binäre Personen und auch Agender-Personen fallen ja laut Definition erstmal unter diesen erweiterten Transbegriff. Und es ist auch total okay, wenn sie sich daraus wieder exkludieren, so, ne? Aber Ich glaube, dass ich merke in vielen Debatten, dass da schon versucht wird, mitzudenken, aber da trotzdem krass die Sichtbarkeiten noch fehlen. Also wir reden da trotzdem oft noch von, ne, wie schon gesagt, Transfrauen, Transmänner brauchen, vor allem Transfrauen sind sehr im Fokus, brauchen die und die Räume. Über Transmänner wird verhältnismäßig auch noch weniger gesprochen. Über nicht-binäre, über atypische Personen gar nicht gesprochen, so. Über Interpersonen wird gar nicht gesprochen. Über nicht-binäre Personen wird ein bisschen mehr gesprochen, weil man es mittlerweile auch ein bisschen mehr auf dem Schirm hat. Genau, aber der Fokus liegt schon noch sehr, sehr stark auf Transfrauen. Und ich fürchte, dass das auch noch eine ganze Weile dauern wird.
Es gibt also noch einiges zu tun und hier sind vor allem die Strukturen gefragt, in denen die Trendsportarten praktiziert werden. Ein guter Anlass, auch über die Rolle von Cis-Männern zu sprechen und wie sich diese in die Debatte einbringen können, was gute Konzepte von Allyship wären und welche Privilegien es zu hinterfragen und abzugeben gilt.
Ich finde es super, wenn Cis-Männer an diesen Diskursen teilnehmen und sich tatsächlich auch beteiligen. Also, weil das ist meine Erfahrung im Kampfsportkontext. Ich habe so ein bisschen fies auf meinem, ich habe diese Umfrage beworben auf meinem Instagram, meinem persönlichen, und habe dann geschrieben, teilt doch gerne eure Gedanken in der Umfrage, und dann habe ich ein Ständchen an eure gemacht und habe drunter geschrieben, so, es ist all gender, so, ihr dürft auch was sagen, Cis-Männer, weil es ist halt so ein bisschen das Ding, also man sitzt halt da und man redet, ich hatte eine Podiumsdiskussion vor 2-3 Jahren zu Männlichkeiten und Kampfsport, und man sitzt da und da sitzen halt 80% weiblich gelesene Personen im Publikum.
Also ich habe auch tatsächlich in der Umfrage war eine Antwort, die ist anonym, ich weiß nicht, von wem sie ist, aber ich glaube, die Antwort war auch, ich bin cis-männlich und ich habe von meinen Freunden schon gehört, dass sowas passiert, aber ich habe selber noch nie erlebt. Wo ich dann auch denke, okay.
Naja, ich mache halt die Augen.
Ich lasse diese Antwort einfach mal stehen, aber das ist, glaube ich, auch das Problem, so dass es da vielleicht bei Cis-Männern noch nicht so eine Aufmerksamkeit gibt auf das Thema.
Und ich glaube, teilweise hilft es sogar die Aufmerksamkeit, aber irgendwie nicht den Mut, was zu sagen.
Also das, ja, oder auch nicht den Anlass
ja, zu haben, genau. Also das finde ich erstaunlich, weil ich mir immer denke, was kostet es dich? Genau. Also so, und wenn man sich die Frage beantworten kann, das kostet mich nicht so viel. Nicht so viel, wie es jetzt die andere Person gerade kostet.
Das kann sich vor allem auf einer Vereinsebene zeigen und über Aushandlungen darüber, für welche Identitäten der Raum, in dem man Sport treibt, offen sein soll.
Und auf so Vereinsebene halt explizit auch explizit auch sagen, was man sich wünscht, was für ein Raum das sein soll, und die Person explizit einladen. Also im Kampfsport hat man auch natürlich ein starkes, oft ein sehr, sehr, sehr starkes Geschlechterungleichgewicht, dass sehr viele Cis-Männer sind und sehr wenig Flinter-Personen anwesend sind in einem Training. Das verändert die Stimmung potenziell, ne? Also es kann ein Raum voller super irrer Cis-Männer sein und trotzdem, wenn man reinkommt als einzige Flinterperson und da steht, denkt man sich trotzdem so, ja, okay, danke. Und deshalb halt dafür sorgen, dass es klar ist, wen wünscht man sich in dem Verein. Was wünscht man sich von allen? So, was gibt es für einen Verhaltenskodex vielleicht auch? Was sind irgendwie Werte, auf die man sich einlässt, wenn man Mitglied wird? Und dann aber auch explizit darauf zu achten, dass es sich nicht so ein krasses Ungleichgewicht entwickelt. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie wirklich 1:1 perfekt immer so sein muss, weil das kannst du gar nicht regulieren, wenn Leute frei zum Training kommen oder gehen. Es wird immer Schwankungen geben. Aber ja, es ist schon einfach, also genau, es ist schön zu sehen, wenn halt sozusagen immer wieder auch Trainings sind, wo halt mehr Flinterpersonen anwesend sind als Cis-Männer. Und dass das nicht die Ausnahme ist, sondern halt einfach dazugehört.
Auch in Boulderhallen gäbe es viele niedrigschwellige Möglichkeiten, Räume diskriminierungsfreier zu gestalten.
Es gibt Hallen, also wie Leipzig und Berlin, die schon ein bisschen mehr Awareness transportieren, durch zum Beispiel Schilder auf den Toiletten, die irgendwie sagen, was in diesem Raum nicht zulässig ist und dass man sich beim Tresenpersonal melden soll, wenn irgendwas passiert. Und ich habe irgendwann mal angefangen, dann Tresenpersonal in den Hallen, ich bin selbstständig und komme in Deutschland viel rum, und kenne sehr, sehr viele Hallen und habe ausnahmslos gehört, dass das Tresenpersonal darauf überhaupt nicht vorbereitet ist. Also wenn dann wirklich eine Person kommt und sagt, ich habe Sexismus, Rassismus, was auch immer in der Halle erfahren, das wäre zum Beispiel ein Punkt, den man so einfach angehen könnte. Also einfach klar, das sind Personen auf Minijob-Basis, die da stehen, aber eine Weiterbildung, um auf diese Fälle vorbereitet zu sein.
Es ist natürlich gut, wenn sich Flinter die Räume eigenständig erschließen, aber Cis-Männer können hier auch ihren Teil beitragen, diese zu öffnen.
Aber ich finde so ganz einfache Sachen. Also man stellt sich vor, bevor man sich mit jemandem irgendwie haut. Also ich frage halt so, hey, wie heißt du nochmal? Und dann sagt man,
ist das nicht Standard oder so?
Man würde es meinen. Tatsächlich im klassischen Gangstuhlverein ist das, glaube ich, sehr unüblich. Ich kenne viele Vereine, die eine kurze Runde am Anfang machen. Man sagt Namen, wenn man möchte, Pronomen und wenn man irgendwelche Verletzungen hat oder so, durchaus auch sehr sinnvoll, wenn man so eine Art von Kontaktsport macht. Aber ich finde, es kann auch je nach Trainingskurs einfach auch die Person, mit der ich jetzt gegenüberstehe, dass ich kurz sage, so, hey, wie heißt du nochmal? Ich bin selber so. Und dann sage ich, hey, ich habe die Verletzung, weil, let's be honest, irgendwas hat man immer. Die andere Person erzählt mir noch, was sie für eine Verletzung hat. Und dann leistet man eine andere Art von Fürsorge. Und ich weiß so kurz, man hat kurz einen Moment von irgendwie, okay, hallo du. Und das alleine reduziert total viel Hemmung und total viel Schwierigkeiten. Und dann finde ich, ist eine Trainingsatmosphäre ganz stark natürlich von den trainingsgebenden Personen sozusagen geschaffen auch und die können Raum machen für total viele Sachen und im Kampfsport spezifisch, da finde ich es auch total interessant, wie, was ihr da für Erfahrungen vielleicht auch als trainingsgebende Person habt oder so aus eurer Praxis, dass es schon halt viel lernen, die eigenen Grenzen zu kommunizieren und das auch zu fördern, explizit als trainingsgebende Person halt zu sagen, hey, sagt, wenn es euch zu doll ist, fordert es auch ein, dass euer Gegenüber euch das sagt. Wenn ihr das Gefühl habt, das Gesicht sieht schon seit einer Weile nicht mehr so glücklich aus, fragt mal nach, ob das eigentlich so okay ist. Und insbesondere achtet halt auf körperliche Unterschiede. Also das ist egal, ob das, hey, ich mache seit 10 Jahren und die Person hat halt vor einem halben Jahr angefangen oder hey, ich bin 2 Köpfe größer oder ich wiege mehr und dadurch im Kampfsport potenziell vielleicht mehr Gewicht hinter einem Schlag und damit potenziell mehr Schlagkraft. Also all diese Dinge, darauf aufmerksam zu machen und das sozusagen, gerade wenn es um Sparring, also um diese Art von so Wettkampf, Inszenierung oder Simulation geht, halt wirklich ganz klar sagen, worum es geht. Also es geht halt nicht um irgendwie maximale Krafteinwirkung, ganz klar sagen, was ist das Ziel, worum geht es jetzt hier heute, was wollen wir heute üben, was ist der Fokus oder was ist irgendwie das Thema vielleicht auch und dann ganz klar den Rahmen dafür stärken, dass sich das darum dreht. Und das dreht sich halt eigentlich in ganz, ganz, ganz vielen Situationen, dreht es sich nicht darum, wer dominiert jetzt gerade und das explizit zu benennen. Es geht nicht darum, körperlich zu dominieren. Und wenn ihr merkt, dass ihr in Panik geratet und mit Kraft versucht zu kompensieren, was vielleicht sozusagen der Stress gerade nicht mehr schafft, so vom Kopf her dann zu machen.
Ein Potenzial von Trendsportarten ist sicher, dass es oftmals eine Community gibt, die jünger, dynamischer und weniger wettkampforientiert ist als im Profisport. Das kann auch eine Chance sein, Themen zu setzen, die AkteurInnen wichtig sind, um den Sport angenehmer zu gestalten. Und wer selbst schon mal in einer Boulderhalle oder in einem Skatepark war, kennt die konstruktive und freundschaftliche Atmosphäre, die Dasha und Nora hier abschließend beschreiben.
BMX ganz oft auch bei Trainings oder auch in so Hobbysport gibt es ganz oft, man sieht nicht, es gibt nicht richtige Dominanz. BMX heißt auch Freestyle, der ist sehr vielseitig, es gibt verschiedene Styles, jeder hat eigenes Style und man kann nicht sagen, der ist jetzt gerade besser als der andere, weil jeder ist da einzigartig, jeder macht eigene Tricks, deswegen ist es auch sehr schwer, das eigentlich zu bewerten. Dann gibt es ganz viele Probleme damit, auch im Profisport, weil jeder hat eigene Meinung. Aber es ist wirklich so eine schöne Sportart, dass jeder Trick wird gefeiert, egal wer ihn macht und wie. Weil wichtig ist, einfach Spaß zu haben und ganz zu bleiben. Und sobald im Profisport und auch im Profisport, das ist genauso.